Er ist mir genannt worden als Spezialist in Sachen visueller Kontrolle. Und er hat in der Tat eine Dissertation geschrieben mit dem Titel Visuelle Kulturen der Kontrollgesellschaft zur Popularisierung digitaler und videografischer Visualisierungen im Fernsehen. Er ist also der Experte schlechthin. Er ist angestellt an der Universität Paderborn, ist dort akademischer Rat am Institut für Medienwissenschaften und arbeitet jetzt weiter über Fragen des Populären, wie er mir gesagt hat, unter anderem im Internet. Marie-Louise, vielleicht für dich auch ein Ansprechpartner in Sachen Normierung, Alltagsfragen und so weiter. Wir freuen uns jedenfalls auf deinen Vortrag. Wir haben uns im Vorfeld schon gefragt, ob das Fernsehen eigentlich noch das Medium ist, was zur Kontrollgesellschaft gehört oder ob es nicht am Rand der Disziplinargesellschaft steht oder vielleicht sogar nur zur Disziplinargesellschaft gehört. Aber Ralf hat sich darüber Gedanken gemacht und wir werden jetzt seine Überlegungen dazu hören. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank für die nette Einführung und auch herzlichen Dank für die Einladung, über die ich mich sehr gefreut habe. Danke auch an die Organisatoren und die Technik hier. Ja, es waren jetzt sehr viele Vorschusslorbeeren. Ich hoffe, ich kann die zumindest zu 10% erfüllen. Ja. Mein heutiger Vortrag geht wirklich um die These, inwieweit das Fernsehen als ein Medium der Kontrollgesellschaft betrachtet werden kann. Vielleicht erscheint Ihnen diese These überraschend. Ist doch in dem Deleuze'schen Entwurf einer Kontrollgesellschaft der Computer das zentrale Medium. Daran möchte ich heute gar nicht rütteln, sondern mit dem Fernsehen ein weiteres Medium als produktives, kontrollgesellschaftliches Element in die Debatte einführen. Letztlich ist Kontrollgesellschaft nur im Zusammenwirken vieler medialer Techniken, Verfahren und Formen zu denken. Kontrollgesellschaft ist dabei für mich weniger als korrekte Beschreibung eines historischen gesellschaftlichen Zustandes, sondern vielmehr als analytische Perspektive interessant. Die heterogene Entwicklung werden dadurch synthetisierbar und werden beschreibbar gemacht. Ich komme zu meinem ersten Punkt, Monitoring. Man kann es nicht so gut lesen, gleich wenn wir den Ausschnitt sehen, wird das Licht ausgemacht, haben wir eine bessere Sicht auf die Dinge. Einsteigen möchte ich über ein aktuelles Beispiel, das einige Punkte illustriert, die ich heute ansprechen möchte. Und das aktuelle Beispiel ist quasi heute auch wieder ein bisschen überholt worden. Es geht nämlich um die CNN-Übertragung der letzten Debatte der beiden US-amerikanischen Präsidentschaftskandidaten am 15. Oktober diesen Jahres. Ich zeige einen Zusammenschnitt, das sind zwei Ausschnitte, die ich zusammengeschnitten habe, aus der Vorberichterstattung, nicht von der Debatte selbst, auf CNN.
Where you are, this is the fourth time you're doing it. Two previous presidential debates, one vice presidential debate, and it's going to set the stage for some squiggly numbers at the bottom of the screen. Go ahead and explain.
Yeah, Jeff, everyone will be watching, of course, with great fascination. We've invited a panel to come, and we will be monitoring their reactions while the debate goes on. 30 people here tonight, 7 are registered Republicans, 12 are registered Democrats, 11 are registered independents. And you're exactly right. We'll be taking a look at this perception analyzer, and literally second by second, we can monitor Wolf as they turn to the left or turn to the right, how interested, how excited, how much they're connecting with what each candidate has to say. And that is exactly going to translate to the squiggly lines that you will see on your screens while you're watching the debate. That'll be the reactions of our 30 folks, what resonates with them and what does not resonate. But, you know, in pre-polling here, one of the things that was very clear, as it is across the United States, is the economy is just a huge issue for the folks in this room.
Absolutely. Very briefly, all of those folks with you, they may be registered Democrats, may be registered Republicans or independents, but they say they're persuadable. They're still not, they still haven't made up their mind who they're going to support. Is that right?
That is exactly right. Every single person in this room has said that they are absolutely undecided so far. They have not made up their minds who they're going to vote for with the election just 3 weeks away.
All right, I'm going to explain, Selena, to our viewers what the screen's going to look like during the course of the 90-minute debate. At the bottom of the screen, you're going to see two lines, a green line and sort of an orange line, green representing the men in that room with Soledad, the other line representing the women, and it's going to be moving second by second as the candidates say something. If the line goes up towards the plus sign, that means they like what they're seeing. If the line goes down towards the minus sign, that means they don't like what they are hearing and seeing. You're seeing Mitt Romney out there right now. He's already there, the former Republican presidential candidate. That's all the viewers will see, that line, those trends at the bottom of the screen. For those of you who are lucky enough to be able to catch the CNN Election Center and our coverage in high definition, you'll also see on the side panels our analyst scorecard with David Gergen and John King, for example, Roland Martin and Paul Begala, Bill Bennett, Alex Castellanos, how they are seeing what's going on when they see an opportunity that the candidate is taking advantage of. That's a plus. When they see an opportunity missed, that's a minus. By the way, you can see those scorecards online as well at CNN.com. So it's a good opportunity to not only watch and listen to the debate, but also get a little flavor of what some other folks think about what's going on as well. It's a unique feature we have here, Campbell Anderson, and I think it will convince a lot of people this is the place they should be watching that debate.
I'm so cool. We'll be watching there. Weisherman, you were pointing out people in the office.
Gut, soweit die Vorberichterstattung auf CNN. Kurz vor der Debatte wird eine repräsentative Gruppe von Wählern, die sogenannte Focus Group, vorgestellt, die über einen sogenannten Perception Analyzer, einem Wahrnehmungsanalysierer, direkt auf die kurz später live ausgestrahlte Debatte reagiert. Ich habe nochmal diesen Wahrnehmungsanalysierer in seiner Komplexität schwer zu erfassen, aber es handelt sich um ein rotes Potentiometer. Wir als Zuschauer werden explizit in die Beobachtung der am unteren Bildrand erscheinenden Live-Graphen, die Swiggling Lines, wie sie genannt werden, während der Debatte eingeführt. Das habe ich auch noch mal kurz hier für Sie herauskopiert. Das ist jetzt aus der Debatte, die ich nicht zeigen werde, ja, die ist ja auch obsolet heute, sondern nur diese Swiggling Lines, die unten durchlaufen. In dem CNN-Beispiel zeigt sich der Moment des Dabeiseinkönnens des Fernsehens, der sich bei bestimmten Ereignissen zu einem Dabeiseinmüssen entwickelt. Wesentlich für diese Konstruktion von Präsenz im Fernsehen ist die Verbindung von Live-Bild und Ton. Diese instantane Ereignishaftigkeit des Fernsehens bewirkt, dass die Dinge ständig im Fluss, endgültige Deutung paradox flexibel bleiben. Diese Eigenschaft der Kontrollgesellschaft bezeichnet Deleuze mit Modulation. Auf die Anforderungen der Modulation müssen die Individuen flexibel reagieren und endlos Antworten über sich und ihr Verhältnis zur Welt produzieren. Das Fernsehen ist ein Element der Modulation und zugleich gibt es Hilfestellung bei ihrer Bewältigung. Indem es uns zeigt, was wir jetzt wissen sollten. Indem wir über das Fernsehen Wissen und Fähigkeiten erlangen, mit dem Jetzt umzugehen. Und indem ist das Modulationswissen 24 Stunden an 365 Tagen für uns aufbereitet. In der Präsidentschaftskandidatendebatte beobachten wir nicht nur live die Reaktion der beiden Kandidaten aufeinander, sondern auch die Reaktion der Fokusgruppe auf die Debatte. Ich habe jetzt hier unten diese Fact-Einblendung von CNN noch ein paar Mal herauskopiert. Und die gibt uns schon ausreichend Hinweise auf diese kontrollgesellschaftliche Zurichtung der Debatte. Die Fokusgruppe testet die Reaktion der Kandidaten, evaluiert sie mit dem Perception Analyzer und ist selbst zufällig durch ein Umfrageinstitut ausgewählt. Die Beobachtungen der Fokusgruppe werden lesbar gemacht durch die Graphen am unteren Bildschirmrand, also einer Visualisierung von Verdatung qualitativer Urteile über die Aussagen der beiden Kandidaten. Hier verbinden sich Fernsehen und Computer zu einer temporären Medienkonstellation, die eine Beschreibung ihrer kontrollgesellschaftlichen Effektivität entlang klassischer Mediengrenzen eigentlich unmöglich macht. Diese medial gestützten Beobachtungskaskaden selbst bei CNN Monitoring genannt, ermöglichen nicht nur die Beobachtung einer Beobachtung, sondern auch den Live-Abgleich der eigenen Reaktionen auf die Debatte mit denen der Fokusgruppe im Studio. Damit wird die Selbstkontrolle eingeübt, zu der wir in einer verdateten und normalistisch strukturierten Gesellschaft generell angeregt werden. Den Begriff Monitoring benutzt auch der Philosoph Stanley Cavell als zentrale Beschreibungskategorie für das Fernsehen. Zitat: In diesem Fall sind die geheimnisvollen Geräte oder visuellen Felder, die sich als Teil unserer Privatsphäre in unseren Häusern finden, nicht als Empfangsgeräte, sondern als Kontrollmonitore zu betrachten. Zitat Ende. Eine Vielzahl von Kontrollmonitoren finden sich auch im CNN-Studio selbst wieder. Und es kommt häufig zu Interaktionen zwischen Moderatoren und Monitoren, wie wir sie eben ja auch gesehen haben. Hier sieht man so ein bisschen das Setting des Studios und ich glaube, es wird relativ deutlich, dass hier natürlich auch immer eine ständige Einübung in diese Lesbarkeit der Kontrollmonitore stattfindet. Bei unserer Selbstkontrolle am Kontrollmonitor helfen uns die Experten im Studio, die ebenfalls Live-Punkte vergeben, die an den Seiten des Fernsehbildes vermerkt werden. Am Ende der Debatte, ich habe hier nochmal einen Still aus der Debatte, am Ende der Debatte wird in der Befragung, ich hatte 3 Stills, das war sozusagen das für Obama, am Ende der Debatte wird in der Befragung der Expertenrunde bei CNN, die Expertenrunde nennt sich selbst The Best Political Team on Television, häufig auf die Mimik, Gestik, Performance und Interaktion der Kandidaten eingegangen. Die Analyse der politischen Aussagen wird dabei fast zur Nebensache. Die Fokussierung auf den Körper der Kandidaten und ihre Kommunikation sind dem Modus der visuellen Live-Beobachtung geschuldet, die Fernsehen als Monitoring anbietet. Interessant ist jetzt auch noch, dass es hier diesen Split-Screen gibt. Ja, die Kandidaten saßen so weit auseinander, dass sie quasi in der Totalen kein gutes Bild ergaben. Es gab ständig diesen Split-Screen, wo man quasi die Kandidaten in der Großaufnahme sieht. Monitoring ist nicht die Einbahnstraße einer Überwachung von richtigen oder falschen Elementen. Monitoring beschreibt nicht die Einbahnstraße vom Sender zum Empfänger. Vielmehr bedeutet Monitoring ein Aushandeln des aktuell Möglichen. Die Thematisierung von Körper und Psyche akzentuiert diese stete Arbeit an sich selbst als ein wichtiges Element kontrollgesellschaftlichen Handelns. Vor diesem Hintergrund wird Fernsehen zu einem Medium der Aufmerksamkeitssteuerung bei gleichzeitiger Zerstreuung. Das Televisuelle stellt gegenwärtig die Psychotechniken zur Verfügung, mit denen die Definitionen des Menschen fortlaufend im Modus der Selbstkontrolle als Element des Monitoring aktualisiert werden. Von diesen aktuellen Beispielen möchte ich einen Exkurs in die Geschichte des Mediums vornehmen, auf der Suche nach weiteren Hinweisen, die das Fernsehen als Medium der Kontrollgesellschaft charakterisieren. Ich komme zu meinem zweiten Punkt, Fernsehgeschichten. Medien wie das Fernsehen sind nicht allein Produkte technischer Entwicklung, ebenso sind sie Antworten auf kollektive Wunschvorstellungen. Die Idee der räumlichen Gleichzeitigkeit, das Dabeisein über alle räumlichen Distanzen hinweg, treibt die Medienentwicklung in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts an. Telegrafie, Telefonie und Funk sind Ausdruck solcher Wunschkonstellationen. Die Übertragung von Live-Bild und Ton wird in diesen Zusammenhängen als Wunsch immer dominanter. Ich komme zu einem Beispiel, das vielleicht viele von Ihnen kennen. 1883 hat der Franzose Albert Robida in seinem futuristischen Buch Le XXe siècle die Idee des Fernsehens als Telefonoskop, als Bildtelefon mit dem zentralen Informations- und Unterhaltungsformaten wie Nachrichten und Theaterschauspiele entwickelt. In seiner Vorhersage trifft er durchaus den späteren historischen Rahmen. In Robidas Zukunftsszenario startet das Fernsehen 1945 noch ohne Ton. Dieser Zustand ist aber nur von kurzer Dauer und die erste audiovisuelle Übertragung findet in Robidas Medienfiktion während des chinesischen Bürgerkrieges im Jahre 1951 statt. Robidas Telefonoskop ist im Unterschied zur späteren Entwicklung des Fernsehens immer schon als globales Netz auf der Basis des Telefonnetzes gedacht. Die Vision von Robida präsentiert das Fernsehen als ein erwünschtes, und ersehntes Medium, das uns Ereignisse aus aller Welt live verfolgen lässt und das die Grenze zwischen Öffentlichkeit und Privatheit perforiert. Der Wunsch nach dem Fernsehen ist auch der Wunsch nach Ereigniskontrolle, indem wir Ereignisse wie den visionierten chinesischen Bürgerkrieg in ihrem Auf- und Abbau live verfolgen können. Der Wunsch nach dem Fernsehen ist in Robidas Vision der Wunsch nach Monitoring, indem wir in einem globalen Kommunikationsnetz als aktive Rezipienten agieren. Der Wunsch nach dem Fernsehen ist der nach Kontrolle und unmittelbarer Kommunikation, um es in den Worten von Deleuze zu beschreiben. Wenn wir nun zur Geschichte des Fernsehens und seiner technischen Implementierung in den 1930er Jahren kommen, so fällt auf, dass das Fernsehen zwar als Rundfunkmedium, als One-to-Many, konzipiert ist, aber im Anschluss an die wechselhafte Geschichte des Radios nicht als rein unidirektionales Machtinstrument funktioniert. Historisch und sicher auch ein bisschen plakativ lässt sich dies vielleicht am besten durch die Vernachlässigung des Fernsehens im Nationalsozialismus belegen. Während Radio und Film als Propagandainstrumente ausgiebig genutzt werden, ist das Fernsehen trotz einer Reihe von wichtigen deutschen Beiträgen zu seiner technischen Entwicklung ein mediales Stiefkind der NS-Führung. Eigentümlicherweise wird in der NS-Zeit mit den öffentlichen Fernsehstuben versucht, das Fernsehen als Medium des öffentlichen Raums und nicht des privaten Raums zu entwerfen. Viel erfolgreicher war hingegen die gesellschaftliche Implementierung des Fernsehens in den USA. Die Formate des Fernsehens wie Soap Operas, Quiz oder Gameshows stammen noch aus dem Radio. Fernsehen funktioniert in der ersten Phase als Radiovision. Aber seine gesellschaftliche Bedeutung wächst mit der Verbindung von Bild und Ton viel rasanter als die des Radios. Die staatliche Kontrolle des Rundfunks in Europa und die Kommerzialisierung des Fernsehens in den USA können als zwei Modelle beschrieben werden. Während das europäische Modell sicher noch als Top-Down-Bildungs- und Kulturfernsehens einer Disziplinargesellschaft gelten kann, lehnt sich die Entwicklung des Fernsehens in den USA sehr viel stärker an kontrollgesellschaftliche Kontexte an. Es ist ein Allgemeinplatz und wir alle wissen es. Im kommerziellen Fernsehen sind wir alle nicht nur Zuschauer, sondern auch Ware. Fernsehzuschauer werden durch die Sender an die Werbewirtschaft verkauft. Die Entwicklung der Fernsehquote als Währung zwischen Fernsehsendern und Werbewirtschaft kennzeichnet die flexible, verdatete Verbindung zwischen Zuschauer und Fernsehen. Im US-amerikanischen Fernsehen ist die Quote nicht das erste ökonomische Modell. Stattdessen wird zu Anfang, wie vorher auch schon im Radio üblich, Sendezeit an Sponsoren verkauft, die dann die Sendungen produzieren. Die Vergütung für den Sender blieb damit völlig unabhängig von dem Erfolg und den Zuschauerzahlen einzelner Formate. In den 50er Jahren verändert NBC sein Finanzierungskonzept, indem es erste Sendungen selbst produzierte und dann Sponsoren Werbezeit einräumte, also das, was wir heute als kommerzielles Fernsehen kennen. Damit etabliert sich eine spezifische Ökonomie im Fernsehen, die sich als kontrollgesellschaftlich beschreiben lässt, indem der Zuschauer verdatet und die Quote zur Währung wird. Die zur Gesamtbevölkerung repräsentativen Panels der Quotenermittlung müssen ständig flexibel angepasst werden. Die Abfragezyklen und die Verfügbarkeit der erhobenen Daten nähert sich immer mehr der Echtzeit an. Die Zuschauermassen des Fernsehens sind ganz im Sinne von Deleuze, Zitat, Stichproben, Daten, Märkte oder Banken. Die Verbreitung des Fernsehens in den USA nach 1945 geschieht explosiv, sodass Anfang der 1960er Jahre ca. 90% der Haushalte einen Fernseher besitzen. Überspitzt könnte man formulieren, dass sich das Fernsehen in schon geschaffene Strukturen der Kontrollgesellschaft wie Verdatung und Marketing nahtlos integrierte und diese weiter befeuerte. Marketing heißt jetzt das Instrument der sozialen Kontrolle, schreibt Deleuze dazu, und das Fernsehen wird zu seiner medialen Spielwiese. Zwar existieren heute noch immer staatliche und private Fernsehinstitutionen nebeneinander, aber das Modell eines disziplinarischen Bildungs- und Kulturfernsehens ist längst in der Fernsehrealität ad acta gelegt. Das quotendominierte Fernsehen mit seinen Sendungsformaten der Selbstoptimierung hat sich durchgesetzt, unabhängig von der dahinterstehenden ideologischen und ökonomischen Basis. Von diesem knappen Exkurs in die Geschichte möchte ich nun auf dieses kontrollgesellschaftliche Potenzial von Sendungsformaten des Fernsehens eingehen. Ich komme zu meinem dritten Punkt, Formate und Formation. Die idiotischsten Spiele im Fernsehen sind nicht zuletzt deshalb so erfolgreich, weil sie die Unternehmenssituation adäquat zum Ausdruck bringen. Das hat nicht etwa Reich Ranitzky gesagt, sondern eben schreibt Deleuze in seinem Postskriptum über die Kontrollgesellschaften. Damit meint er wohl Game- und Quizshows, die ständig Ausleseverfahren und Titelkämpfe in der Art präsentieren, wie sie Teil von Unternehmenskultur in der Kontrollgesellschaft geworden sind. Aber hier unterschätzt Deleuze die Potenziale von Quiz- und Game-Shows im Fernsehen. Sie reproduzieren nicht nur eine Unternehmenskultur, sondern bieten Möglichkeitsräume für die Selbstoptimierung des Individuums und die Neumodellierung des gesellschaftlichen Wissens an, indem sie die Relevanz von Wissen einordnen und den Abgleich des eigenen Wissensreservoirs ermöglichen. Zwar steht am Ende einer heute populären Quizshow das unternehmerische Ziel, Millionär zu werden, aber im Prozess des Zuschauens gleichen wir uns auf unseren Kontrollmonitoren ständig mit den gestellten Fragen und den von uns beobachteten Kandidaten ab. Die Kandidaten stehen nicht nur unter unserer Beobachtung, sondern auch der des Studiopublikums und des Moderators. Ebenso werden sie ständig mit vorherigen Kandidaten und deren Leistungen verglichen. In diesem Netzwerk von Kontrolle und Beobachtung ist der Zuschauer ein integrales Element und nicht ein Außenstehender. Als historisches Beispiel für eine Quizshow möchte ich Ihnen die Titelsequenz von Hätten Sie es gewusst zeigen, ein adaptiertes Quizshow-Format aus den USA, dessen deutsche Version sehr erfolgreich in der ARD von 1958 bis 1969 lief.
Herzlich willkommen zur heutigen Folge von
Hätten Sie es gewusst. Gut, soweit? Ja, ich weiß, es ist viel interessanter, das zu schauen, als mir weiter zuzuhören. Und auch sehr viel lustiger. Solche Sendungen werden ja ab und zu, wie Sie gesehen haben, auf den dritten Programmen, dafür sind die noch gut, wiederholt. Ja. Oder bei Anfrage gebe ich die Sendung auch gerne heraus. Aber es würde uns jetzt 45 Minuten kosten, weil so lange war das Format. Und man hatte noch Zeit im Fernsehen, das finde ich auch das Spannende ja, daran. Die abgefragten Wissenskategorien, die ich Ihnen kurz noch mal in Erinnerung rufen möchte. Nein? Gut. Hier nochmal die einzelnen Tafeln rausgeholt aus der Titelsequenz. Diese abgefragten Wissenskategorien von Pflanzenkunde bis Malerei sind sehr heterogen. Ja. Die Ansprache, was man wissen sollte, ist vielleicht noch mit einem Hauch Disziplinargesellschaft versehen, aber der Aneignungsmodus über das heimische Freizeitmedium Fernsehen sicher schon kontrollgesellschaftlich. Die unterschiedlichen Wissenskategorien evozieren eine Bandbreite von naturwissenschaftlichen über hochkulturelles bis zu popkulturellem Wissen. Das Besondere ist einerseits die mühelose Zusammenstellung heterogener Wissensbestände und andererseits die soziale Formation von Publika über diese Kategorien. Diese flexiblen sozialen Formationen entfernen sich von den starren klassischen Einteilungen wie beispielsweise Class, Race and Gender. In den Fernsehanalysen der Cultural Studies werden diese zeitlich begrenzten und über Bedeutungsgenerierung sich zusammenschließenden sozialen Formationen auch als produktive und widerständige Kraft entdeckt. Einen weiteren Beleg für diese Interaktion von Fernsehformat und sozialer Formation findet sich im frühen und vom Radio, wie schon erwähnt, übernommenen Format der Soap Opera. Während die Quiz- und Gameshow die Felder von Ökonomie und Wissen abdecken, erlaubt uns die Soap Opera im Fernsehen einen variablen Abgleich in den Feldern Liebe und Sexualität. Felder, die bei Deleuze übrigens nicht vorkommen. In Soap Operas werden die Probleme dialogisch gelöst. Meinungen ändern sich, Toleranz und Vorurteil sind im ständigen Widerstreit und es gibt nie eine definitive Lösung. Beispielsweise, und das ist das Paradebeispiel, das dann immer genannt wird, läuft die US-amerikanische Soap Guiding Light seit 1937 im Radio und seit 1952 im Fernsehen bis heute in über 15.500 Episoden weiter. Das Serielle als starke Eigenschaft televisueller Formate erscheint geradezu als ein idealtypisches Element der Deleuze'schen Konzeption von Kontrollgesellschaft. Frei nach Deleuze sind der unbegrenzte Aufschub und die kontinuierliche Variation in den seriellen Formaten des Fernsehens präsent. Die Widerständigkeit gegen die Kontrollgesellschaft sieht Deleuze in der Kommunikationsstörung bzw. der Kommunikationssabotage. Im Unterschied zu Deleuze gibt es auf Seiten der Rezipienten durchaus Zusammenschlüsse in Form von Deutungsgemeinschaften, die widerständig sein könnten, ohne als Kommunikationszerstörer auftreten zu müssen. In den letzten Jahren ist ein weiterer Typus der des Soap-Opera-Formats aufgetaucht, die Doku-Soap. In einer Vermischung von Fiktion und Realität werden wir mit den Problemen von realen Erziehungsberechtigten, realen Schuldnern und realen Auswanderern konfrontiert. Mit diesen Grenzbereichen gesellschaftlicher Normalität setzen wir uns ständig auseinander, weil die Kontrollgesellschaft in ihrem Streben nach Flexibilität und Variabilität uns zu Grenzüberlegungen treibt, in denen jede Lebenssituation prekär wird. Sollten wir unseren Kindern die Computerspiele verbieten? Sind unsere Privatschulden noch im normalen Bereich? Müssen wir für unser persönliches und ökonomisches Glück auswandern? Und so weiter. Dazu kommen weitere Selbstführungsformate im Fernsehen, in denen verhandelt wird, wo denn die Grenzen des Normalen sind und wie Kontrollbildschirme unsere eigenen Individualität behandeln. Beispielsweise leiten Makeover-Shows zu verstetigtem Veränderung unserer Körper und Psychen an, um uns als Mitglieder der Kontrollgesellschaften zu bewähren. Über diese neuen Formate des Fernsehens wird gleich Andrea Seyer im Anschluss noch ausführlich etwas sagen, deshalb lasse ich sie hier weg. Stattdessen möchte ich noch am Ende meines Vortrags auf die dokumentarischen Formate des Fernsehens, wie wir sie eben im Einstieg hatten, mit der Präsidentschaftskandidatendebatte, und eine weitere Form des Monitoring kommen. In Verbindung von Computeranimation und Fernsehen ist in den letzten Jahren ein neuer audiovisueller Möglichkeitsraum entstanden, der einen weiteren, bei Deleuze so nicht thematisierten Typus von Monitoring darstellt, der sich aus dem Medialen ins Gesellschaftliche als weiteres Element der Kontrollgesellschaft entwickeln könnte. Noch einmal, der Computer ist bei Deleuze das zentrale Medium der Kontrollgesellschaft. Sieht man nun im Folgenden, welche audiovisuelle Verbindung er mit dem Fernsehen eingeht, wird schnell deutlich, dass hieraus eine Produktivität entstehen könnte, indem digitale Wissensformen durch ihre Popularisierung im Fernsehen neben einer epistemologischen auch eine soziokulturelle Effektivität erlangen können. Seit einigen Jahren beobachten wir, wie Computeranimationen in Nachrichten- und Dokumentarformaten des Fernsehens die klassische Grafik ablösen. Gleichzeitig eröffnet sich hiermit ein völlig anderer Umgang mit historischen und aktuellen Ereignissen. Anhand zweier kurzer Beispiele möchte ich dies andeuten. Mein erstes Beispiel ist aus der dreiteiligen ZDF-Geschichtsdokumentation Göring, eine Karriere von 2006. Hier wird das Szenario einer Verwirklichung des in der NS-Zeit projektierten Hermann-Göring-Museums in einer digitalen Animation durchgespielt, um in die Psychologie Görings einzudringen. Ich zeige Ihnen kurz das Video, damit das ein bisschen klarer wird.
Das ist Görings wahre Welt. Eine Rekonstruktion zeigt, wie sich der Reichsmarschall das nach ihm benannte Museum in Karinhall in der Schorfheide vorstellt. Gigantische Ausstellungsflächen für seine in ganz Europa zusammengerafften Kunstschätze. So hätte es dort im Jahre 1953 aussehen sollen. Die dritte und letzte Baustufe der Residenz. Das Hermann-Göring-Museum. Die Pläne dafür präsentiert der Hausherr am 12. Januar 1945, dem Tag, an dem die Rote Armee ihre Schlussoffensive auf Hitlers Reich beginnt. Nichts von diesen Plänen ist verwirklicht worden. Aber sie geben eine Vorstellung vom Selbstbild des Hermann Göring, der sich als Renaissance-Mensch sah und vor allem im Repräsentieren gefiel.
Gut, ich habe nochmal drei Stills aus der Animation herausgeholt. Der Weg des computeranimierten Fluges von außen nach innen dient als Metapher für die Erkundung von Görings Seelenleben und soll in die Psyche eines Massenmörders einführen. Gleichzeitig zeigt der Flug in der Computeranimation eine Visualisierung des Göring-Anwesens, wie es bei einem anderen Verlauf der Geschichte möglicherweise ausgesehen hätte. Die Animation füllt damit eine potenzielle visuelle Lücke. Mit diesem Flug durch das Göring-Museum eröffnet sich der Geschichte ein neuer Möglichkeitsraum und der Geschichtswissenschaft die Möglichkeit, virtuelle Geschichte zu erforschen. Damit ermöglichen die Computeranimationen einen Diskurs der Kontrolle über Ereignisse und ihrer Modulation. Sie eröffnen die Möglichkeit eines Monitorings der besonderen Art. Geschichte soll wie natürliche Phänomene beherrschbar gemacht werden. Eine ähnliche Strategie der Kontrolle verfolgen naturwissenschaftliche Animationen von Modellen, die zum Beispiel Naturphänomene wie Wetter, Vulkanausbrüche und Erdbeben. Die sollen dadurch eben berechenbar und vorhersehbar gemacht werden. Epistemologisch ordnen sich die digitalen Animationen von Görings Villa in ein Schema von Modulation und Kontrolle ein. Die Besonderheit des Historischen ist dabei die Kontrolle in der Nachschau. Der Nationalsozialismus wird im digitalen Modell kontrollierbar oder zumindest in der Nachbetrachtung im wahrsten Sinne des Wortes berechenbar. In der Geschichte einer Kontrollgesellschaft sind nicht nur die Interpretationen der historischen Ereignisse variabel, sondern auch die Ereignisse selbst. Aus dieser Sicht ist es nur konsequent, wenn die Nachrichtenformate des Fernsehens ihre Ereignisse nicht mehr an einer fotografisch erfassbaren Realität abgewinnen, sondern den Möglichkeitsräumen von Computeranimationen Raum geben, wie das eben in der Live-Übertragung des Begräbnisses von Johannes Paul II. 2005 geschehen ist, auch auf CNN. Und das ist mein zweites und letztes Beispiel dazu, das ich Ihnen auch kurz zeigen möchte.
Took place there according to John Paul's specific wish and a very strong sense of Mary's guidance throughout his life. He believes actually in this very square. On May 13th,
we're going to show you this. Madonna saved him. This is the animation of where John Paul's casket will be taken inside the basilica. Again, this is away from television cameras, so we've made this computer animation for you. John, what are we seeing?
Well, we saw the procession of the coffin down the nave. Now we're going to down the stairs to the grotto where the popes are buried. And we will be going to the eventual resting place of the Pope's coffin, which, of course, was the resting place of Pope John XXIII, an object of enormous popular devotion himself in the Catholic Church, the Pope who John Paul II actually beatified.
Ich glaube, es wird ja nochmal deutlich, einmal das mit der visuellen Lücke, ja, also es gibt quasi keine Bilder von diesem Ereignis und es gibt die Animation dann dazu, aber darüber hinaus ist ja interessant, dass die Animation natürlich mit diesem Flug gewisse Subjektivierungseffekte hat, ja, diese bewegliche Kamera und so weiter. Da könnte man noch sehr viel darüber sagen. Ich möchte aber zum Schluss kommen und nochmal die Frage stellen, die am Anfang irgendwie als Titel stand, aber das müssen wir jetzt sozusagen gemeinsam dann ausdiskutieren. Ist das Fernsehen ein Medium der Kontrollgesellschaft? Noch einmal, in den wenigen Andeutungen von Deleuze ist der Computer das zentrale Medium. Und diese Wahl scheint so naheliegend. Aber sind es nicht eher Medienkonstellationen, die wir betrachten müssen? Deleuze deutet diese Sicht an, wenn er schreibt, Zitat, die Maschinen, und er meint mit Maschinen auch Medien, auch darüber könnte man sich noch lange unterhalten, die Maschinen erklären nichts. Man muss die kollektiven Gefüge analysieren, von denen die Maschinen nur ein Teil sind. Gleichzeitig möchte ich hinzufügen, dass Maschinen und Medien in ihrer eigenen Dynamik und in ihrem Beitrag zu den kollektiven Gefügen nicht zu unterschätzen sind. Mit dem Fernsehen verbindet sich die Wunschvorstellung des Kontrollmonitors, der weniger als Überwachungsgerät, sondern vielmehr als Selbstoptimierungsgerät und Möglichkeitsraum dient. Dazu bietet das Fernsehen Formate an, welche die Zuschauer jenseits starrer sozialer Grenzen als sich zeitlich variabel bildende soziale Formationen adressieren. Dazu bietet das Fernsehen mit Live-Bild und Ton in Deleuze-Worten unmittelbare Kommunikation an. Aus der ökonomischen Perspektive ist das Fernsehen mit seinem Quotensystem nahe an den Deleuze'schen Rückkopplungsschleifen zwischen Individuum und ökonomischer Kontrolle. Hinzu kommt, dass die Serialität des Fernsehens sich an die Deleuze'schen Vorstellungen von Variation und Endlosigkeit der soziopolitischen Prozesse in der Kontrollgesellschaft anschmiegt. An dem Beispiel der Computeranimation wird die Fähigkeit des Fernsehens evident, unterschiedliche Visualisierungsformen zu integrieren und historische wie aktuelle Ereignisse nicht nur als Fakten, sondern als Möglichkeitsräume zu präsentieren. Dadurch wird unser Wissen über die Welt immer im flüssigen Zustand einer endlosen Aktualisierung durch die nächste Nachricht, das nächste Ereignis gehalten. Hieran lässt sich nicht nur nachweisen, dass wir über starre Mediengrenzen hinweg Medienkonstellationen untersuchen müssen, sondern auch bestimmte Visualisierungsformen und Verfahren als unterschiedliche kontrollgesellschaftliche Praxen identifizieren können. In der Zusammenschau dieser sicherlich sehr heterogenen Elemente, die ich Ihnen heute vorgestellt habe, ist es mir hoffentlich gelungen, bei Ihnen die Frage, ob das Fernsehen ein Medium der Kontrollgesellschaft ist, zumindest offen zu halten. Vielen Dank.
Medienverkoppelungen durchaus plausibel gemacht, über die wir eigentlich nachzudenken haben. Wir sollten also nicht über den kleinen Monitor nachdenken, sondern über die Verschaltungen, die wir heute unter Umständen alle schon praktizieren, sodass das Fernsehen sich als je schon angeschlossen erweist an weitere Netzwerke. Ich weiß gar nicht, ob ich eine Frage habe.
Vielleicht hat das Publikum ja eine Frage.
Die Lösung verbindet ja mit der Wiederholung und der Serialisierung durchaus das Virtuelle. Seine Insistenz auf der Wiederholung impliziert ja die Annahme, dass durch Wiederholung auch was Neues entstehen kann. Ne? Dass also gerade, weil es ein Moment des Virtuellen ist, immer etwas Unvorhergesehenes produziert wird. Würdest du nun sagen, dass diese Chance im Fernsehen auch mitgegeben ist, oder ist sie durch die Rückkopplung und diese damit implizierte Vorwegnahme in einer gewissen Weise sowieso auch schon wieder erledigt?
Ja, also vielleicht so generell könnte ich sagen, dass ich jetzt dieser...
Einmal, das ist ein technisches Problem. Der Übersetzer, das ist Handy, brauchen wir, kann sie nicht hören, wenn sie nicht mitgeschreibt.
Die Idee hat sie sicher gehört. Die Idee? Nein, kann sie nicht
hören. Ach so.
Aber
wenn
du da stehen bleibst, dann ist es
immer. Also das kann er
werden,
wenn ich
hier stehen bleibe. Wenn Sie Fragen der Kreuzfahrt in der Kommunikation stellen, schnappen Sie dieses Mikro, mit dem Schnappen bitte das Flip-Mikro und wir sprechen bitte in den Mikro, sonst hört man anders. Ja, ich jetzt auch nicht hier.
Ja, was ich natürlich, also Deleuze ist erstmal kein Medienwissenschaftler, ja, und das hat natürlich eine andere Sicht auf die Dinge. Ich versuche das jetzt für mich zu übersetzen, und meine Übersetzung ist ein bisschen positiver, das hast du völlig richtig herausgelesen, ja, also ich würde eben nicht diesen Pessimismus anhängen und auch nicht dieser, finde ich, doch sehr alten disziplinargesellschaftlichen Kulturkritik, die Deleuze am Fernsehen übt, ja, er erwähnt das ja nur an diesem einen Format, ja, und ich musste jetzt diesen Seitenhieb dann auf Reich Ranitzky. Es ist ähnlich von der Qualität der Kritik. Ich finde, die Kritik ist nicht sehr differenziert daran. Ja. Das heißt, er hat sich mit dem Fernsehen nicht richtig befasst, wie alle französischen Philosophen, könnte man sagen. Ja. Oder? Die gucken so erstaunt. Ja. Widerspruch gerne, ja, aber ich sehe das natürlich wirklich als ein Problem an und ich würde natürlich sagen, mit den Cultural Studies, da habe ich die so ein bisschen hintenrum eingeführt, die zumindest ja auch, würde ich sagen, natürlich auf einer anderen Ebene, auf der Ebene des Sinns, der Bedeutung nachgewiesen haben, dass es durchaus Widerstand vielleicht gibt. Ja? Das ist natürlich nicht so ein elementarer Widerstand, wie Deleuze ihn einfordert.
Nicht eine eindeutige Störung, sondern...
Genau, es ist keine Störung der Kommunikation.
Eine Verschiebung vielleicht. Ja? Ne?
Eine Verschiebung, aber dass es da durchaus Möglichkeiten gibt, da würde ich eben auch von Deleuze abweichen. Würde sagen, meine Weltsicht ist optimistischer. Ja? Also ich würde sagen, da ist Potenzial. Gleichzeitig finde ich es interessant, dass in der Struktur, da würde ich schon sagen, eine Fernsehserie, wenn man die löst, quasi so ein bisschen querliest, ja, könnte man sagen, er beschreibt eben genau in diesem Sinn von Variationen, Wiederholung doch
eine Grundstruktur von Fernsehserien. Klaro. Andrea, bitte.
Ja, ist das an jetzt, das Mikrofon?
Ja.
Ja. Vielen Dank, Ralf. Ich glaube, es gibt ganz viel Anschlussmöglichkeiten für mich jetzt auch an deine Vorlage hier. Einfach nur als Rückfrage, wenn du sagst, Fernsehen ist sozusagen immer schon Kontrollgesellschaft, also jetzt am Beispiel auch von Hätten Sie es gewusst, was machst du mit dieser Verschiebung, was Cassetti Audin da zum Beispiel beschreiben, also vom Paleo zum Neo-Fernsehen, also andere Formen der Adressierung und sowas, würde dich das, also passt das dazu oder wäre das eine andere These? Also es ist jetzt einfach nur eine Frage, die mir gerade durch den Kopf gegangen ist, ja, weil die das ja so stark machen, dass sich jetzt im aktuellen Fernsehen die Form der Adressierung doch sehr stark verschoben haben und in 50er Jahren eben dieses distanzierte Reden an die Schulklasse, was ja auch in deinen Beispielen da zu sehen war, ja, dieses Aufzeigen, ich weiß was, also wie das zusammenpasst. Zu dieser These, ja, das ist immer schon hier Kontrollgesellschaft. Also mir hat das eingeleuchtet, das ist gar nicht als Kritik jetzt formuliert, das ist eher eine Frage, die mir gekommen ist.
Ja, also ich habe die Geschichte des Fernsehens so verkürzt dargestellt, dass wirklich aus einer Metaperspektive und unter diesem Aspekt der Kontrollgesellschaft, ich habe versucht, so einige Elemente, die mir aufgefallen sind, die ich finde, die dazu passen, aufzurufen. Ob Fernsehen wirklich kontrollgesellschaftlich organisiert ist, möchte ich gar nicht behaupten, weil da gibt es viele Argumente dagegen. Ja. Was du ja ansprichst, ist eigentlich das europäische Fernsehsystem. Also bei Cassetti Audin wird das eben verhandelt. Ich habe mich dann auf das amerikanische ein bisschen gestützt, weil ich glaube eben, das hatte ich glaube ich auch gesagt, dass sehr viel kontrollgesellschaftlicher von Anfang an ist, weil es diese Formate im amerikanischen Fernsehen eben gar nicht gab. Ja. Also nicht in der Form, also das Format gab es, aber nicht in der Form, nicht in diesem Lehrmeisterton, nicht mit den Schülern, die aufzeigen und dann betrübt, wenn sie es nicht wissen, auf ihre Pulte sinken. Also das amerikanische Format sieht ganz anders aus, wenn jemand von Robert Redford den Film Quiz Show kennt, da wird genau dieses Format verhandelt, das ist nämlich 21, das ist ein sehr erfolgreiches Format seit den 50er Jahren eben darstellt. Also ganz andere Präsentation. Fernsehen ist natürlich national organisiert gewesen, ja, also darüber könnte man jetzt auch stundenlang reden, deshalb habe ich auf das Telefonoskop hingewiesen, weil das schon gleich global organisiert ist, ja, weil es nicht eben diese nationalen Grenzen hat. Also eine ganze Reihe von Dingen habe ich jetzt sehr grob vernachlässigt, ja, um es in dieses Schema der Kontrollgesellschaft ein bisschen hineinzubringen. Das natürlich auch auf eine Metaperspektive hin operiert, ja, das sind ja auch keine, also ich glaube, das macht das ja so produktiv, ja, weil es eben möglich macht, viele Anschlüsse zu finden, aber es ist auch eben selbst sehr unkonkret und ich habe versucht, mit den Begriffen von Deleuze ein bisschen da was rauszukitzeln. Aber du hast völlig recht, man müsste das historisch nochmal, also fernsehhistorisch natürlich sehr viel genauer vorgehen, man würde sehr viele verschiedene Phasen finden, sehr viele verschiedene Geschichten auch finden, von einer Institutionengeschichte eben zu einer Formatgeschichte, zu einer Rezeptionsgeschichte, die ganz anders wäre dann jeweils. Ja. Also ich habe mir die Rosinen rausgepickt, könnte man sagen, die zu mir gepasst haben. Ja.
Ja, zunächst vielen Dank für den Vortrag. Ich glaube, es ist Ihnen gelungen, mit einigen wenigen Schnitten sozusagen Segmente freizulegen in dem, was man heute Fernsehunterhaltung, Fernsehkultur nennt. Trotzdem, ob sich französische Philosophen generell und im Allgemeinen dadurch auszeichnen, vom Fernsehen nichts zu verstehen, weiß ich nicht. Also da wäre ich vorsichtig und würde eher verweisen auf, wie ich denke, Untersuchungen oder Reflexionen, Begriffsbildungen, die Deleuze in den beiden Kinobüchern macht, wo es natürlich auch nicht zentral ums Fernsehen geht, aber wo es sozusagen auf der Ebene der Hervorbringung von Bildern etwas gesagt wird, auch zum Fernsehen, wo sozusagen auf der Ebene der Bilder selber etwas von den Kontrolltechniken deutlich wird. Und ich finde diese Untersuchungen, die da dem Fernsehen, wenn auch nicht keineswegs zentral gewidmet sind, finde ich außerordentlich subtil. Also so. Ich habe aber eigentlich eine andere Frage. vielleicht sind Sie da besser informiert als ich. Also vor etwa 4 Jahren stand in den Zeitungen, dass die Firma Endemol, die sich ja durch mehrere großartige Produktionen einen Namen gemacht hat, plane, eine ganze Städte mit Kameras auszustatten und Städte in einen Städtewettbewerb zu schicken. Wer hat den saubersten Garten, wer hat die nettesten Kinder, wer hat das beste, den freundlichsten Polizisten und so weiter und so fort. Mit der Perspektive, dass die Städte, die aus solchen Auseinandersetzungen, das hatten sich auch schon einige gemeldet damals, aus solchen Auseinandersetzungen als Sieger hervorgehen würden, etwa Industrieansiedlungen, damit Abbau der Arbeitslosigkeit und so weiter und so fort, in ihren Erwartungshorizont einstellen könnten, wie sonst nur eine Finanzplanung oder Schuldenverwaltung. Diese Projekte sind nicht realisiert worden. Also man hat seither nichts mehr davon gehört. Was mich zu der Frage veranlasst, was passiert eigentlich, wenn Fernsehproduzenten, Fernsehindustrielle in der Weise die Rückkopplung noch intensivieren wollen? Also dass es nun unmittelbar zu einem Wettbewerb um Industrieansiedlungen geht und Arbeitslosigkeitssenkung und so weiter. Es wäre doch denkbar, dass solche Kameras dann ebenso sabotiert werden wie beispielsweise Blitzampeln oder ähnliche Geschichten. Das heißt, an einem bestimmten Punkt der Rückkopplung sind natürlich die Prozesse möglicher Diversifikationen und Interventionen, Subversionen, Störungen und so weiter viel präsenter, als wenn das Fernsehen im Studio verbleibt. Anders gesagt, zeigt diese Unmöglichkeit oder die Schwierigkeit, die Rückkopplung definitiv zu machen, nicht auch etwas von den Lücken in den Fernsehstudios, in den Fernsehsendungen selbst, an denen angesetzt werden könnte, im Sinne von im gleichen Augenblick, in dem diese Kontrolltechniken total werden wollen, zerspringen sie auch. Ich glaube nicht, dass das Begriffe von optimistisch oder pessimistisch hervorruft, sondern einfach, was ist drin in einer Situation und was kann man machen? Ne?
Ja, also das Projekt höre ich jetzt zum ersten Mal. Kannte ich jetzt auch nicht. Das ganz, mit den ganzen Städten, ja, Endemol ist mir schon bekannt, aber dass die ganze Städte... ich könnte mir vorstellen, dass da ein Potenzial drin ist. Ich meine, der Videotechnik, das wäre jetzt ein anderer Vortrag gewesen, ja, ist natürlich immer dieses revolutionäre Potenzial drin. Wir haben es gestern Abend eigentlich wieder vorgeführt bekommen, auch von Klaus Thebelei, der das ja auch, also den späten Godard oder eigentlich seit den 70er Jahren experimentiert er ja mit Video als revolutionärem Medium. Also das wäre eine spannende Sache, inwieweit sozusagen das Unkontrollierbare, das Live, ja, dann eben so weit ausartet, dass man diese Projekte gar nicht mehr umsetzen kann, weil es eben außerhalb der Logik des Fernsehens eigentlich stattfindet. Ja, und dann eben solche Widerständigkeiten auch hervorkämen. Ich finde also die Idee erstmal sehr sympathisch, weil sie natürlich von diesem Big Brother-Idee, ja, die ich jetzt überhaupt nicht erwähnt habe, auch nicht als Wunschkonstellation, weil ich glaube, das ist sozusagen historisch falsch, das kann man abhaken, ja, weil es die nochmal umdreht, ja, und auch diese schnellen Reaktionen auf Big Brother als Fernsehsendung, die fand ich, waren halt zu kurz gegriffen und das würde das ja so ein bisschen, so dieses Wechselspiel, dieses Revolutionäre und auch die Frage nochmal nach dem Medialen stellen, ja, also kann das Fernsehen das überhaupt? Also fände ich spannend, aber ich habe jetzt ehrlich gesagt keine Antwort drauf. Ja. Also das müsste man nochmal sehen, ob es daran liegt. Da müsste man auch mal schauen, was aus dem Projekt wirklich geworden ist. Ja. Also was die Gründe waren. Ja. Aber man sieht es ja auch jetzt vielleicht bei diesem Google-Projekt Street View, wo es eben auch massiven Widerstand gibt, ja, dass sie eben die Straßen entlang fahren und die Häuser abfotografieren. Was ja nochmal eine Vorstufe ist von der Radar oder was, dieser Durchleuchtung von Wänden, ja. Also da sieht man, da gibt es Widerstand und das wird vielleicht nochmal ganz spannend werden, ja. Also das könnte man ja sagen, ist ja so ein ähnlich gelagertes Projekt, ja.
Ja, ich würde gerne nochmal auf die Geschichte zurückkommen und auf diese ZDF-Einspielung, die wir dann gesehen haben, wo ja auch besonders schön war, dass da nochmal Simulation oder so unten drin
Rekonstruktion.
Stand. Rekonstruktion, genau. Das ist ja ein bisschen kurios. Also gerade im Hinblick auf das, was Sie eben gesagt haben, dass wir gestern ungefähr aus derselben Zeit Material gesehen haben von Godard, was Sie eben die Logik des Fernsehens genannt haben, komischerweise sperrt. Obwohl es mit einer Videotechnik hergestellt ist, kommt sowas ja nicht ins Fernsehen. Es kommt auch nicht ins Kino, wie wir gestern gehört haben. Aber offenbar hat das ja was zu tun, mit einer anderen Art Räume zu erzeugen. Und was ich an dieser Simulation, Rekonstruktion so interessant fand, ist, dass die natürlich höchst konventionell und konservativ ist und natürlich nach wie vor auf die tummeste Art die Zentralperspektive in Szene setzt und letztlich in dem verharrt, was Deleuze den geriffelten oder gekerbten Raum nennt, während Godard genau eine andere Form von Räumlichkeit eröffnet, eine andere Art von Mannigfaltigkeit, die dann eben genau glatte Räume erzeugt, was dann aber genau den Qualitätsunterschied benennen würde zwischen, jetzt auch nochmal im Übergang zwischen Disziplinar- und Kontrollgesellschaft, dass die Kontrollgesellschaft was zu tun hat mit glatten Räumen und eben nicht mehr mit gekerbten Räumen, die zentral perspektivisch orientiert sind. Und dann betrügt uns doch das Fernsehen um die Komplexität, die Teveleit gestern eingefordert hat, gerade in solchen ZDF-Dokumentationen. Und dann muss man die Philosophen, die Französischen, doch stärker machen, weil Deleuze hängt sich ja vor allen Dingen an Godard an. Und der ist ja nur enttäuscht, dass das Fernsehen nie realisiert hat, was es hätte im Sinne unserer Befreiung können. Und das ist ja genau die Frage, die sich bis heute stellt. Also sich durch das ZDF kulturindustriell verdummen zu lassen, das ist ja kein Fortschritt.
Das hat auch keiner gesagt, glaube ich.
Glatter und gekerbter Raum, ja. Auf den ersten Blick würde ich das nicht unbedingt so sehen, weil meine Idee war ja schon zu sagen, die Geschichte, der gekerbte Raum der Geschichte, wenn man das jetzt so sagen kann, ja, wäre ja, dass ich eine relativ auf gemeinsamer Vereinbarung beruhende Zeitabfolge Chronik habe und darauf basieren dann gewisse Narrationen, die das, was ich mit Interpretationen meinte, die abweichen könnten. Dadurch, dass ich Geschichte in gewisser Weise ja nochmal aufführen kann, ja, und zwar unendlich eigentlich in diesen Computeranimationen, würde ich genau sagen, dadurch wird doch Geschichte glatt, um es jetzt mal so ganz banal zu sagen. Ja. Ist das nicht durch diesen Möglichkeitsraum so ähnlich, wie wenn ich glaube, das ist das Beispiel bei Deleuze mit den Atom-U-Booten, die eben völlig autark sind und über die Meere oder unter den Meeren eigentlich agieren, wo man nicht weiß, wo die sind und so weiter. Man könnte sagen, ist das nicht auch so, dass dieser Raum so weit eröffnet wird, ja, dass wir eben, dass so etwas völlig Absurdes passiert, also eigentlich völlig Absurdes, dass hier dieses Museum nochmal nachgebaut wird im Virtuellen, oder im Virtuellen ist vielleicht bei der Lösung gefährlich zu sagen, sagen wir lieber in der Animation, und dass dadurch eben sehr viele Möglichkeitsräume geschaffen werden, die, finde ich, schon eher in Richtung glatt gehen, ja. Also da müsste man lange diskutieren, also was ist jetzt, klar, ich würde absolut zustimmen, letztendlich ist das eine Rollercoaster-Fahrt, die wir erleben, hat viel mit Computeranimation auch zu tun, ja, diese freie Kamera, man sieht alles und so weiter, aber es ist auch absolut zufällig, letztendlich, wo die Kamera langfliegt, sie könnte auch einen Meter hinten oder vorne fliegen, ja, es sind also sehr viele Dinge, die festgelegt sind, aber die an ganz klassische Formen anknüpfen, wäre ich sofort dabei, ja. Aber die Frage ist so generell, was geschieht eigentlich mit Geschichte, das war ja so ein bisschen meine Frage, indem ich eben Geschichte in verschiedenen Fassungen möglich mache, ja, und zwar nicht Interpretationsfassungen. Also ich hätte noch viele andere Beispiele, wo das in letzter Zeit geschieht, und auch mit Geschichte, die, von der es überhaupt keine Bilder gibt, ja. Also denken Sie an diese ganzen Metropolis-Sendungen, wo komplett in computeranimierten Räumen agiert wird, mit Reenactments dann noch von Schauspielern und so weiter.
Ja. Das ist auch problematisch. Ich glaube, wir müssen jetzt die Diskussion, du darfst noch deine Frage stellen, aber danach leider beenden, weil wir sonst mit unserem Zeitkontrollmanagement nicht klarkommen.
Ich krieg dann keine Antwort, nicht? Dann muss ich mir die Antwort wieder selber geben. Vielen Dank, Ralf Adelmann. Ich möchte eine Anmerkung machen zu unserer Diskussion. Ein bisschen ist das eine Variation auf das, was Hans-Joachim Lenger gesagt hat. Er hat, wir sind uns doch schon klar darüber, dass wir nur über, wenn man so will, eine Hälfte dessen sprechen, was man aber mit der Frage, ob das Fernsehen ein Medium der Kontrollgesellschaft ist, verbunden ist. Wir reden hier nur in gewisser Weise über so etwas wie eine Immanenzebene des Fernsehens, also das, was der Sender, was die Sender senden, was die Produzenten produzieren lassen, was man sehen kann. Wir wissen aber nicht, was los ist mit den Adressierten, mit den Rezipienten. Und das ist doch eine große Lücke, das darf man nicht vergessen. Ich kann natürlich nur selbst subjektiv gestellt dazu sagen, ich kenne die im deutschen Bereich diese Fernsehforschung, die von der Gesellschaft für Konsumforschung gemacht wird. Das ist sozusagen die bis jetzt letzte Schnittstelle, um zu solchen Ergebnissen, wie wir sie alle kennen, zu gelangen, wie viele Millionen Menschen haben diese oder jene Sendung gesehen. Sie kennen das, ne? Also diese Tortendiagramme und dergleichen mehr. Aber das Einzige, was da passiert, ist, dass es diese Set-Top-Box gibt und dass es diese Fernbedienung dazu gibt und dass eben, sagen wir, dass es eine dreiköpfige Familie, diesen drei Köpfen je ein Knopf zugeordnet ist. Das heißt, der Fernseher läuft und die Sendung läuft. Natürlich kann man gewisserweise eine Korrelation machen, sagen, dann guckt auch irgendjemand. Aber wir wissen es nicht. Ja, und eine andere Beobachtung ist, ich weiß nicht, das muss jeder für sich selbst überprüfen, bei einsamen Menschen, ja, all the lonely people, läuft der Fernseher immer, aber es wird eigentlich nicht Fernseh geguckt. Ja? Also ich gebe das zu bedenken, in gewisser Weise würde ich sagen, das gibt mir zumindest eine Hoffnung, dass das in dieser letzten Hinsicht, das Fernsehen vielleicht nicht so sehr Medium der Kontrollgesellschaft ist, wie man das glauben könnte, wenn man nur auf der Ebene des Fernsehens diskutiert. Das ist aber eine offene Frage, weil in der Tat heißt nicht wissen, was mit den Rezipienten ist, auch nicht wissen, ob und wie da Kontrolle funktioniert oder ob sie gänzlich versagt, weil eben das Ding läuft. Ich habe mir eine
letztes Statement
Antwort gegeben.
Bitte von
große Frage. Zwei Sätzen. Also die Quote habe ich als Beispiel eingeführt, dass natürlich eine gewisse Verdatung vorliegt, ja, dass es eine Rückmeldung gibt, dass es eine eigene Währung, als ökonomisches Modell, also dieses Unternehmensmodell in gewisser Weise. Es gibt noch ein paar andere Rückläufe, als jetzt nur einen ausschalten, aber das ist jetzt egal. Ich habe aber als Rezipientenkategorie eben gesagt, das, was in den Cultural Studies eben schon gelaufen ist an Rezipientenforschung und die ja sehr qualitativ orientiert war und wo man durchaus, da mag man jetzt zustimmen oder nicht, aber die zumindest für sich behaupten, herausgefunden zu haben, dass es eben sowas wie soziale Formationen plötzlich gibt, die durch das Medium selbst gebildet werden, also auch wieder in Wechselwirkung. Jetzt nicht, dass das Fernsehen soziale Formationen bildet, sondern in Wechselwirkung. Und dass da natürlich sowas wie Class, Race und Gender eine Rolle spielt, ja, aber eben nur temporär. Ja, dass diese Gemeinschaften nicht für immer bestehen, wie vielleicht Klassen, Geschlecht und so weiter. Ja. Und dass da eben eine Flüssigkeit oder irgendwas Flüssiges reinkommt, ja, in diese Vorstellung der Rezipienten als Masse auch, ja, wie das klassischerweise natürlich am Anfang des Fernsehens auch stand. Ja, das muss man sagen. Aber das Fernsehen hat sich entwickelt und ich glaube, es gibt diese Massen nicht mehr, sondern es sind, also ich finde diese Idee sehr sympathisch der sozialen Formation und die hätte wiederum einen Anschluss, denke ich, an die Deleuze'sche Idee. Ja, also jetzt so ganz verknappt gesagt.
Ja, wir kriegen ja jetzt gleich noch einen Vortrag, genau, ich denke, über Fernsehen und insofern können Sie vielleicht, die jetzt gerade nicht dran gekommen sind, Ihre Frage dann im Anschluss an den nächsten Vortrag stellen.